MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Tja, 7:1. Ein sehr, sehr gutes Auftaktspiel, würde ich mal sagen, das die deutsche Fußballnationalmannschaft dahingelegt hat. Ja, auch Annika Färber sitzt vorm Fernseher. Aber sie schaut nicht nur auf die Spieler, sondern auch auf die Leistung der Schiedsrichter. Annika pfeift nämlich selbst als Schiri beim katholischen Sportverband DJK und sie ist optimistisch.
Ich denke schon, dass wir eine super Mannschaft haben. Ich meine, wir haben über 80 Millionen Menschen und von denen wirklich einen sehr großen Pool auch an Talenten. Einen guten Trainer haben wir auch. Ja, ich denke schon, dass wir es weit bringen.
Aber erst einmal wünscht sie sich von der Fußball-WM vor allem Fairness.
Ohne Fairplay ist eigentlich gar kein Spiel möglich, weil dann gibt es Nicklichkeiten, dann wird einer verletzt. Deswegen fängt das für mich auch schon ganz früh an. Also das fängt an, dass man sich vor dem Spiel die Hand gibt, dass man sich in die Augen schaut, dass man sich ein gutes Spiel wünscht. Und dann zieht sich das eigentlich so durch das ganze Spiel durch, hoffentlich.
Und auch wenn ihre Schiedsrichterkollegen Weltklasse sind, hofft Annika das.
Spiele, wo nicht der Schiedsrichter das Zünglein an der Waage ist, wo dann wirklich glasklar ist, das ist ein Tor. Oder wo ganz klar gesagt wird, nee, die Mannschaft war einfach besser oder die war einfach schlechter. Und ich wünsche mir das auch von den Fans, dass man das anerkennt, wenn dann die eine Mannschaft oder die andere Mannschaft einfach besser war.
Wenn im Stadion alle die Luft anhalten beim Elfmeter und die Fans mit dem Beten anfangen, dann hat das schon was von Kirche. Und da gibt's durchaus noch mehr Ähnlichkeiten.
Dieses Gefühl, man zieht sich halt an, man zieht das Trikot an. So macht man sich halt auch für die Kirche ein bisschen schick, wenn man dann halt am Sonntag da gemeinsam mit der Familie hingeht. Man singt gemeinsam, man freut sich, man hat am Ende was gemeinsam erlebt, man weint gemeinsam, man hofft gemeinsam. Und manchmal ist vielleicht so ein Tor in der letzten Sekunde auch wie ein Wunder. Und ich sehe da schon ganz schön viele Parallelen, ja.
Und vielleicht gibt es dieses Mal ja statt Sommermärchen ein großes Sommerwunder. Linda Burkhardt für das MKR, das Kirchenradio.
Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Süß, bunt und überall verfügbar. Einweg-E-Zigaretten, sogenannte Vapes, liegen voll im Trend, vor allem bei Jugendlichen. Doch hinter Geschmacksrichtungen wie Lemon Cheesecake stecken nicht nur gesundheitliche Risiken, sondern auch Umweltprobleme. Was Verbraucher wissen sollten, das klären wir jetzt mit Marco Runge vom Verbraucherservice Bayern. Herr Runge, wie gefährlich sind denn Vapes eigentlich wirklich? Viele halten sie ja für harmlos.
Das stimmt, sie werden häufig unterschätzt. Vapes gelten als weniger schädlich als klassische Zigaretten, aber harmlos sind sie auf keinen Fall. Problematisch für die Gesundheit sind die beigefügten Aromastoffe. Die werden durch das Vapen nämlich erhitzt und verdampfen. Der Dampf setzt krebserregende Substanzen frei, wie zum Beispiel Formaldehyd oder Acetaldehyd. Oft enthalten Vapes auch Nikotin und machen damit abhängig. Besonders kritisch ist das natürlich für Jugendliche, weil die süßen Aromen, die erleichtern den Einstieg und erhöhen das Suchtpotenzial.
Warum sind Einweg-Vapes eigentlich auch ein Problem für die Umwelt?
Naja, weil sie meist nach kurzer Zeit im Müll landen, oft schon nach wenigen Tagen. Sie enthalten aber Akkus mit wertvollen Rohstoffen wie Lithium oder Kobalt. Wenn man sie falsch entsorgt, gehen diese Rohstoffe verloren und belasten die Umwelt. Und es kann sogar zu Bränden in Müllanlagen kommen. Deswegen sind Einweg-Vapes ein echtes Umweltproblem.
Okay, und wie entsorge ich Vapes denn richtig?
Ganz wichtig, nicht in den Restmüll oder in die Natur werfen. Einweg-Vapes gehören als Elektroschrott zu Wertstoffhöfen oder speziellen Rücknahmestellen. Ab Juli 2026 müssen auch Verkaufsstellen wie Kioske oder Tankstellen alte Vapes zurücknehmen. Und Reste von Liquids bitte nicht in den Ausguss kippen. Die gelten nämlich als Problemmüll.
Was raten Sie denn Verbraucherinnen und Verbrauchern grundsätzlich im Umgang mit Vapes?
Am besten ist es natürlich, ganz darauf zu verzichten, gerade wegen des Suchtpotenzials. Wer Vapes nutzt, der sollte auf jeden Fall wiederverwendbare Geräte verwenden und bewusst mit dem Konsum umgehen. Und ganz wichtig, Entsorgung und Umweltaspekte immer mit bedenken.
Das war Mehr Durchblick im Alltag, der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Mehr Infos und persönliche Beratung gibt's auf verbraucherservice-bayern.de oder direkt vor Ort. Fußballfans kommen gerade ja voll auf ihre Kosten. Passend dazu haben wir gleich einen schönen Buchtipp für Sie. Da geht's nämlich um die Frage, wie viel Zufall spielt eigentlich mit? Ja, und alle, die mit Fußball gar nichts am Hut haben, können sich ja mit einem guten Roman zurückziehen. Auch hier gibt's eine ganz klare Empfehlung für Sie. Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Der Roman.
Caro Claire Burke, Yesteryear. Natalie ist ein Star der sogenannten Tradwife-Bewegung. In den sozialen Medien zeigt sie Millionen Followern ein scheinbar perfektes Leben als traditionelle Ehefrau und Mutter. Haus, Hof, viele Kinder und klare Rollenbilder. Doch als sie plötzlich im Jahr 1855 aufwacht, wird aus der romantischen Inszenierung Realität. Ohne moderne Technik, ohne Komfort und ohne die Freiheiten, die Frauen heute haben, muss Natalie den Alltag meistern, den sie bisher nur online gefeiert hat. Der Roman ist eine kluge Mischung aus Zeitreise, Unterhaltung und Gesellschaftskritik und stellt die Frage, wie viel Wahrheit hinter der Sehnsucht nach den guten alten Zeiten steckt. Yesteryear von Caro Claire Burke kostet 24 Euro.
Das Kinderbuch.
Katie Kento, Missing Page, tödliche Worte. In diesem Jugendthriller geht es um die 17-jährige Toni. Sie reist in die schottischen Highlands, um an einem exklusiven Schreibworkshop eines berühmten Bestsellerautors teilzunehmen. Auf einem abgelegenen Herrenhaus verspricht dieser exzentrische Schriftsteller dem größten Nachwuchstalent sein gesamtes Vermögen. Doch während ein Sturm das Anwesen von der Außenwelt abschneidet, geschehen immer mehr rätselhafte Dinge. Seltsame Geräusche, geheimnisvolle Gestalten und ein Einbruch sorgen für Unruhe. Zusätzlich wird die Schlafwandlerin Toni von Albträumen geplagt. Als die Ereignisse schließlich eine blutige Wendung nehmen, verschwimmen die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit. Ein atmosphärischer Thriller voller Geheimnisse, Spannung und überraschender Wendungen. Geeignet für Leser ab etwa 14 Jahren. Missing Page, tödliche Worte von Katie Kento kostet 17 Euro.
Das Sachbuch.
Christoph Biermann, Die Tabelle lügt immer. Warum gewinnt eine Fußballmannschaft und warum verliert eine andere? In diesem Buch geht der bekannte Fußballjournalist einer provokanten Frage nach. Stehen wirklich die besten Teams oben in der Tabelle? Auf seiner Reise durch die Welt des Profifußballs spricht er mit Trainern, Managern, Wissenschaftlern und Statistikern. Dabei zeigt er, wie stark Glück, Pech und Zufall Spiele, Meisterschaften und Karrieren beeinflussen können. Mit ganz vielen spannenden Beispielen räumt Biermann mit Fußballmythen auf und erklärt, warum selbst modernste Analysen nicht alles vorhersagen können. Ein faszinierendes Sachbuch für alle, die Fußball mit ganz neuen Augen sehen möchten. Die Tabelle lügt immer. Von Christoph Biermann kostet 18 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Ja, nicht nur unser katholisches Medienhaus feiert in diesem Jahr sein Jubiläum. Nein, vor kurzem hat auch die St. Isidor und St. Notburger Bruderschaft in München ihren 600. Geburtstag gefeiert. Die katholische Gemeinschaft hat eine lange Geschichte, erklärt der Präses Pfarrer Daniel Lerch.
Die St. Isidor und Notburger Bruderschaft ist wahrscheinlich eine der ältesten Bruderschaften im deutschsprachigen Raum. Sie wurde damals gegründet, eigentlich als eine Tagwerkerbruderschaft. Das heißt, es waren eigentlich die Arbeiter, die sich morgens versammelt haben, um sich anwerben zu lassen. Also es war eher die untere Schicht. Und was sie eigentlich verbunden hat, sie haben sich gegenseitig, man könnte fast sagen, wie eine Art Gewerkschaft heute, die Funktion hat, die Interessen zu bündeln, haben sie sich gegenseitig abgesichert.
Denn wenn jemand in der Familie krank wurde, fiel der Verdienst aus. Die Bruderschaft half, auch um zum Beispiel ein christliches Begräbnis zu zahlen. Ihren Namen hat die Gemeinschaft von zwei Heiligen, die zu den eher armen Mitgliedern passten, so der Sekretär der Bruderschaft Edgar Horn.
Früher war es ja so, die Heiligen des ausgehenden Mittelalters und der Neuzeit, das waren ja in der Regel studierte Personen aus höheren Kreisen, das heißt Adelige. Und diese Heiligen waren natürlich für das arme Volk etwas weiter entfernt. Und so hat man dann beschlossen, die heilige Notburger als Magd und den Isidor von Madrid als Bauernknecht, als leuchtende Beispiele für die Bruderschaft zu benennen und hat deshalb dann auch diesen Namen gegründet.
Trotz vieler Widerstände hat sich die Gemeinschaft in den vergangenen 600 Jahren als Gebetsbruderschaft erhalten. Ja, und heute geht es dem Präses Daniel Lerch und den Mitgliedern ganz stark um soziale Unterstützung.
Dass wir zum Beispiel damals, als die Wirtschaftskrise in Spanien war, junge Spanier unterstützt haben. Und denen haben wir mehrfach helfen können, auch hier in Jobs zu kommen, haben sie unterstützt bei Bewerbungsverfahren.
Und wir hatten jetzt einen Fall, wo durch unverschuldete Not eine Wohnung gesucht wurde, was ja sehr schwer ist in München, nicht? Und für eine fünfköpfige Familie. Und da haben wir uns engagiert und wir haben es geschafft.
Sekretär Edgar Horn betont, natürlich beschränken sich die Hilfsmöglichkeiten der Bruderschaft auf München. Was die Mitglieder angeht, ist die St. Isidor und St. Notburger Bruderschaft aber wieder auf einem guten Weg.
Also ich fange vielleicht mal so ungefähr vor 10 Jahren an, als ich die Bruderschaft zum ersten Mal kennengelernt habe. Da waren wir um die 30 Mitglieder, aktive Mitglieder nur noch. Und wir haben uns dann wirklich bemüht, auch einfach ein attraktives Programm anzubieten, junge Menschen anzusprechen. Und es ist uns jetzt tatsächlich gelungen in den letzten Jahren. Wir haben jetzt, glaube ich, 120, ja, wenn ich es recht weiß. Genau. Und es ist uns wirklich eigentlich gelungen, die Bruderschaft wieder zu beleben.
Also neben dem Jubiläum noch ein Grund zu feiern. Und das tut die Gemeinschaft auch in den kommenden Monaten. So wie es sich eben für eine traditionsreiche Bruderschaft gehört. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch vom MKR und dem St. Michaelsbund. Tropischer Regenwald, Traumstrände und jede Menge Tiere, die es nur auf Madagaskar gibt. All das könnte den Inselstaat vor der südostafrikanischen Ostküste zum angesagtesten Hotspot und Reiseziel machen. Doch das Land gehört zu den ärmsten der Welt. 80% der Einwohner müssen von weniger als $2 am Tag leben. Auch darum geht's in der aktuellen Folge der Reisewarnung, die ausnahmsweise am Dienstag bei uns im Programm läuft. Warum? Das wird mir sicher gleich meine Kollegin Brigitte Strauß erklären, die diesen Podcast moderiert hat. Brigitte, bist du dort eigentlich gewesen und hast dir diese Trauminsel mal angeschaut?
Leider nicht. Aber Madagaskar ist ja inzwischen tatsächlich schon sowas wie ein Trendziel bei Rucksacktouristen und sogar Kreuzfahrtschiffe machen dort halt. Aber nicht ich war dort, sondern die Missio-Redakteurin Christina Balbach. Und die wird uns in diesem Jahr noch häufiger von ihrer Reise berichten. Denn Madagaskar ist das Schwerpunktland im Weltmissionsmonat bei Missio. Und deshalb gibt's heute die erste Folge und morgen gleich die zweite.
Und ihr redet über Traumstrände und wilde Tiere.
Bestimmt immer mal wieder und auch über Kinofilme und über Piraten. Aber für Missio sind natürlich andere Themen wichtiger, zum Beispiel eben die Armut. Und die hat Christina Balbach auch erlebt.
Ich fand, als ich dort war, sie war so offensichtlich sofort und hat mich auch begleitet die ganze Zeit, dass ich mir noch überlegt habe, ob ich Armut jemals so erlebt habe.
Das fand ich schon erstaunlich, weil die Missio-Redakteure ja an vielen Orten unterwegs sind, an denen es schlimme Missstände gibt.
Wie kommen denn die Leute da eigentlich überhaupt über die Runden?
Ja, vor allem, indem jeder mitarbeitet, auch die Kinder. Und das hat zur Folge, dass nur etwa die Hälfte der Kinder die Grundschule abschließen, weil sie, wenn sie arbeiten, eben keine Zeit haben, zur Schule zu gehen. Und damit sind sie dann auch aus dem Rennen, wenn es im Erwachsenenalter um gut bezahlte Jobs geht.
Hat sie da wirklich Kinderarbeit gesehen?
Ja, zum Beispiel auf den Vanillefeldern. Denn 80% aller Vanille kommt aus Madagaskar, habe ich auch vorher nicht gewusst. Die ist von den Spaniern dorthin gebracht worden. Ursprünglich kommt sie aus Mexiko und das alles war zur Kolonialzeit, ist klar. Jetzt gibt es auf Madagaskar aber nicht die passenden Insekten, die die Blüten bestäuben könnten. Und hier kommen die Kinder ins Spiel.
Das muss man von Hand machen tatsächlich. Also das macht das Gewürz auch so teuer. Auch diese Blüte ist okay, nur wenige Stunden am Tag geöffnet. Und dann gibt's so ganz kleine Stränge, die dann da bestäubt werden müssen. Und das, da braucht man kleine, feine Hände.
Und diese kleinen Kinderhände sind natürlich auch noch billiger als Erwachsene.
Wie genau hilft denn Missio dort vor Ort?
Also die unterstützen dort einen Pater, der Buschschulen aufgebaut hat, also Schulen im Busch. Es gibt ja, Gott sei Dank, noch viel Regenwald dort und die Dörfer sind sehr verstreut. Straßen gibt es eher wenige und die sind oft in einem miserablen Zustand. Deshalb kommt die Schule dorthin, wo die Kinder wohnen. Und immer mehr Madagassen versuchen, ihren Kindern diesen Schulbesuch auch zu ermöglichen.
Mehr über dieses wunderschöne Land, die Schule im Busch und darüber, wie es sich anfühlt, 8 Stunden im Buschtaxi von einem Schlagloch zum nächsten zu fahren, gibt's in der aktuellen Folge der Reisewarnung, überall, wo es Podcasts gibt. Ein berührendes Drama über Verlust und Trauer läuft in dieser Woche im Kino an. In 6 Wochenamt versucht nämlich eine junge Frau nach dem Tod ihrer Mutter, deren Beisetzung und Abschied würdevoll zu organisieren. Außerdem neu im Kino, Hugh Jackman als alternder Robin Hood in einer düsteren Verfilmung der bekannten Legende. Mehr dazu gibt's jetzt von meinem Kollegen und Kinoexperten Klaus Schlauk hier bei uns im MKR Filmtipp.
Sechs Wochen Amt ist ein deutsches Drama mit der 25-jährigen Lore als Hauptfigur. Sie hat ihr Studium unterbrochen, um ihrer krebskranken Mutter in den letzten Tagen beizustehen. Nach dem Tod der Mutter muss Lore die Beisetzung allein organisieren, da der Rest der Familie zwar nicht mit Ratschlägen spart, sich bei der Frage nach Mithilfe aber wegduckt. Die Einschränkungen während des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 kommen als zusätzliche Erschwernis hinzu, den Abschied im Sinne der Verstorbenen zu gestalten.
Wie macht man das denn mit dem letzten Willen?
Wer sich über der Ehe nicht tut, im Vorfeld keine Gedanken mehr, der kann ihre Neuen keine Ansprüche stellen.
Meine Mama möchte eingeäschert und verstreut werden.
Nee, und was sag ich, die Lüd?
Verbrannt. Ja, also ich finde das ja menschenunwürdig.
Da war mir wieder klar, dass deine Mutter eine Extrawurst will.
Wenn die Urne wieder da ist, sollen wir dann eine Trauerfeier machen?
Weiß ich jetzt nicht.
Naja, ich dachte, vielleicht können wir das hier bei euch auf dem Feld machen. Bist du jeck? Du könntest mal deinen Hintern näher bewegen und mir helfen.
Du hast doch alles im Griff.
Ich brauch dich hier.
Sechs Wochen Amt ist ein autobiografisch grundiertes und entsprechend detailgenaues, konzentriertes Drama um eine auf sich allein gestellte Protagonistin. Sie kämpft in ihrer Trauer gegen Widerstände und die eigene Überforderung. Hauptdarstellerin Magdalena Laubisch liefert dabei eine phänomenale Performance ab. Und durch die geschickte Rückbindung des persönlichen Ausnahmezustandes an die Corona-Zeit nähert sich der Film vielschichtig dem menschlichen Umgang mit dem Tod an. Außerdem neu im Kino Hugh Jackman als Robin Hood in The Death of Robin Hood. Wie der Titel schon vermuten lässt, ist der vermeintliche Held in dieser Verfilmung am Ende seines Lebens angelangt. Während seine Legende eines edlen Banditen, der für die Gerechtigkeit eintritt, noch immer verbreitet ist, lebt er mit den Konsequenzen seiner von Mord und Gewalt geprägten Vergangenheit. Als er bei einem Kampf schwer verletzt wird, gelangt er auf eine Klosterinsel, wo sich eine Nonne seiner annimmt und seine Hoffnung auf Erlösung neu erweckt. The Death of Robin Hood ist eine düstere Variante der Robin Hood-Geschichte, fernab des Mythos. Der Streifen erzählt konsequent vom Weg aus der Barbarei heraus und bemüht dafür archaisches Pathos wie auch christliche Symbolik. Historie und Stoff legen dem Film eine besondere Schwere auf, die durch die Aussicht auf Erlösung aufgebrochen wird. Klaus Schlauk für das MKR, das Kirchenradio.
Ein gemeinsames Essen, ein Kurzurlaub oder ein Theaterbesuch. Ja, so feiern viele Paare ihren Hochzeitstag. Für besondere Ehejubilare gibt es heuer wieder die Festmesse des Erzbistums München und Freising, und zwar am 11. Oktober. Meine Kollegin Nelly Kirka hat heute schon mal nachgefragt, was es denn damit auf sich hat.
Den Hochzeitstag verbringt man ja gerne zu zweit. Wenn dann aber ein rundes Jubiläum oder sogar schon die Silber- oder Goldhochzeit ansteht, dann darf es auch schon mal eine größere Party sein. Wie wär's denn damit? Im Münchner Liebfrauendom mit ca. 600 anderen Paaren feiern? Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Festmesse der Ehejubilare von der Erzdiözese München und Freising. Organisator Johannes Sporrer weiß, was da so passiert.
Wir feiern dann gemeinsam eine Festmesse mit unserem Erzbischof, mit dem Generalvikar und anderen Priestern. Und meistens greift unser Erzbischof bei der Predigt dann halt auch ein Lebensthema heraus, das die Paare anspricht, und im Anschluss an den Gottesdienst ist dann halt die Möglichkeit, dass man gesegnet wird und dann halt gestärkt nach Hause geht aus dem Gottesdienst.
Egal, ob sie erst 10 oder schon 70 Jahre verheiratet sind, beim Gottesdienst schauen viele Paare auf eine lange gemeinsame Zeit zurück. Mit schönen Momenten, genauso wie mit Hindernissen. Nach dem Segen bleibt oft Zeit für Gespräche mit Kardinal Reinhard Marx. Was die Paare da erzählen, berührt Johannes Sporrer oft besonders.
Die Leute blicken oft sehr dankbar zurück, berichten da manchmal auch kurz aus ihrer Lebensgeschichte, wo sie geheiratet haben, in welcher Kirche, wie sie zusammengekommen sind. Manchmal auch unter Schwierigkeiten, gerade auch konfessionsverbindende Paare, die es damals nicht so ganz einfach hatten. Und trotzdem haben sie ihr Leben miteinander gestaltet, sind miteinander glücklich geworden und trotzdem blicken sie oft mit großem Dank auf diese Zeit zurück.
Viel zusammen erlebt haben auch Ludwig und Pascal Reichersdorfer. Sie feiern heuer ihren 21. Hochzeitstag, auch bei der Festmesse. Für die beiden ist das so wie eine Erneuerung ihres Ehegelübdes.
Das nochmal so zu bekräftigen, dass es auch nochmal so lange und nochmal dann darüber hinaus nochmal so lange auch wirklich hält. Also ja, weil es halt doch auch Momente gibt, wo man sich denkt, wow, dass sie das gemeistert haben, echt krass.
Ja, ich würde auch sagen, dass man einfach dieses Eheversprechen nochmal geben kann. Das bestärkt einen als Paar natürlich auch nochmal. Und ich finde halt diesen festlichen Rahmen natürlich auch schön.
Eigentlich hatten sich die beiden schon letztes Jahr angemeldet, zu ihrem 20. Hochzeitstag. Weil es da aber zu viele Anmeldungen gab, mussten sie warten und dürfen heuer nachfeiern. In diesem Jahr wird bei der Platzvergabe noch mehr auf den Zeitpunkt der Anmeldung geschaut, also schnell sein lohnt sich. Die Frist läuft noch bis zum 4. September. Lilly Krilka für das MKR.
Der Schlosspark in Tüßling im Landkreis Altötting ist die perfekte Feierlocation. Ob Rockkonzert, Christkindlmarkt oder am Samstag mal ein ganz besonderes Highlight. Ein Open-Air-Gottesdienst mit tierischer Begleitung. Wir haben mal bei Pfarrer Hermann Schächter nachgefragt, wie denn die erste Viecherlmesse im Schlosspark so ausschauen wird.
Weil Tiere natürlich eine besondere Bedeutung für Menschen haben. Es sind ja oft auch Sozialpartner, auch für Kinder, die eine besondere Beziehung haben. Und einfach auch die Schöpfung Gottes einfach erloben. Und da wollen wir die Menschen mitnehmen, aber auch die Tiere natürlich, dass die ihren Segen bekommen.
Termin ist ja der morgige Samstag, also der 20. Juni. Da hoffen wir mal auf gutes Wetter für alle Zwei- und Vierbeiner. Aber wer darf denn überhaupt kommen?
Können die Katzen kommen oder mit den Hühnern haben wir schon Anmeldungen oder auch natürlich mit den Hunden oder vielleicht auch mit etwas kleineren Tieren, wenn jemand Hamster mit dabei hat oder auch Kälbchen oder Alpakas haben wir schon angemeldet, wie die Arche Noah damals und dann wird es eine schöne Sache.
Die Viecherlmesse im Schlosspark in Tüßling in der Nähe von Altötting. Am Samstag um 17 Uhr steigt die Premiere und wir wünschen allen Frauchen und Herrchen und natürlich auch all Zwei- und Vierbeinern eine grandiose, wunderbare Zeit. Am 24. Juni feiert Johannes der Täufer seinen Namenstag. Aber woher hat der Heilige eigentlich seinen Beinamen und wer war dieser Johannes eigentlich? Dazu jetzt mehr. In Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute, wer war Johannes der Täufer? Erklärt von Willi Witte.
Johannes der Täufer war der Sohn des Priesters Zacharias und seiner Frau Elisabeth, die eine Cousine von Jesus Mutter Maria war. Er wurde laut Bibel etwa um das Jahr 4 nach Christus geboren. Johannes lebte vorwiegend als strenger Asket in der Wüste und wurde als jüdischer Bußprediger und Prophet bekannt. Er rief die Menschen zur Umkehr auf und tauchte sie als Zeichen ihrer Bereitschaft für einen Neuanfang im Jordan unter. Johannes kündigte die Ankunft eines Stärkeren an, den Christen in Jesus sehen. Eines Tages, so berichtet es das Neue Testament, kam Jesus zu Johannes und wollte sich ebenfalls taufen lassen. Der lehnte erst ab, er sei nicht würdig, Jesus aber bestand darauf. Über die Gestalt des Johannes schreiben alle vier Evangelisten und der jüdische Historiker Josephus Flavius. Über den Tod des Täufers mit erst 30 Jahren berichten die Quellen, König Herodes habe ihn enthaupten lassen. Der Grund, Johannes der Täufer hatte immer wieder die Ehe des Herodes mit der Frau seines Bruders kritisiert. Der Geschichtsschreiber Josephus Flavius schreibt aber, Herodes habe Johannes töten lassen, weil er seinen Einfluss auf das Volk und politische Unruhen fürchtete. Für die Kirche ist Johannes der Täufer der Letzte in einer Reihe von Propheten und der Wegbereiter für Jesus Christus. Darum wurde sein Namenstag auf den 24. Juni gelegt, genau ein halbes Jahr vor dem Geburtstag des Messias am 24. Dezember. Dargestellt wird Johannes der Täufer in der Kunst mit Kreuzstab, Lamm und erhobenem Zeigefinger, der auf Jesus verweist. Er ist unter anderem der Patron der Hirten, Gerber, Schneider und Landwirte.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Fabian Retschke mag's unbequem. Der Pater arbeitet für den Jesuitenflüchtlingsdienst JRS in Berlin und geht bewusst zu Gesprächsabenden in Sachsen oder Brandenburg. Dorthin, wo es Fremdenfeindlichkeit gibt, viele Menschen rechtsextrem wählen. Immer wieder kommt das Gespräch dann auf die vielen Deutschen, die nach 1945 aus ihrer alten Heimat vertrieben wurden, deren schwierige Anfänge und deren Integration. Für Pater Reschke eine gute Vorlage, um über Zuwanderung heute zu sprechen und Brücken zu bauen.
In Fabian Retschkes Büro hängt eine große Landkarte. Auf ihr sind aktuelle Fluchtbewegungen und Fluchtursachen in den verschiedenen Weltregionen eingezeichnet. 1946 hätte Deutschland zu den großen Brennpunkten gezählt. Nach dem Zweiten Weltkrieg strömten zwischen 12 und 14 Millionen Vertriebene aus deutschsprachigen Gebieten in die heutige Bundesrepublik. Und die Bedingungen waren unerhört schwer.
Es war knapper Wohnraum, es war ein zerstörtes Land, es war auch wirtschaftlich ganz schwierig und das war eine gemeinsame große Kraftanstrengung, um anzuerkennen, jetzt geht es hier nur gemeinsam weiter.
Der Jesuitenpater staunt immer wieder, dass es damals nicht zu einem völligen Chaos kam. Die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen hatten schnell sogar einen erheblichen Anteil am Wiederaufbau des neuen Deutschlands. Genauso wie Asylsuchende oder Zuwanderer heute stießen die Vertriebenen von 1946 jedoch auf massive Vorbehalte.
Ganz ähnliche fremdenfeindliche Einstellungen gab es gegenüber den Menschen, die als Deutsche nach Deutschland gekommen sind, nach dem Zweiten Weltkrieg. So wie es jetzt eben Menschen aus anderen Ländern, die hierher kommen, erleben auch diese fremdenfeindlichen Einstellungen.
Wenn Pater Retschke als Vertreter des Jesuitenflüchtlingsdienstes zu Gesprächsabend in rechtsextreme Hochburgen fährt, kommt er oft auf die Situation in Deutschland nach 1945 zu sprechen. Und vor allem, wie verständlich viele Ängste vor Neuangekommenen waren und auch heute sind.
Damals wie heute, glaube ich, ist die große Angst bei vielen Menschen, das habe ich auch erlebt in meinen Gesprächen dort in der Lausitz, ist irgendwie ein Kontrollverlust oder eben diese Angst vor der Überforderung.
Da sind Sorgen vor Schulklassen, in der mehr als die Hälfte der Kinder kein Deutsch spricht oder dass in manchen Orten mehr Asylbewerber als Einheimische leben. Fabian Retschke nimmt das ernst. Dabei hilft ihm die Haltung seines Ordensgründers Ignatius von Loyola.
Das ist für mich die ignatianische Haltung, erstmal versuchen, die Aussage des anderen zu retten. Solange ich sie retten kann, wenn ich sie nicht mehr retten kann, dann zu korrigieren, aber freundlich, ja, und respektvoll das zu tun. Einfach das Gefühl zu geben, es ist vollkommen okay, dass du eine andere Haltung hast als ich. Aber ich bin auch da, um ins Gespräch zu kommen, weil ich auch sehe, wenn wir nicht miteinander sprechen, funktioniert das Ganze ja auch nicht.
In den Diskussionen weist der Pater auf allgemeine und langfristige Versäumnisse in Politik und Gesellschaft hin, vom Wohnungsbau bis zum oft jahrelangen Arbeitsverbot für Migranten. Für die daraus entstehenden Missstände werden aber gerne, wie nach 1945, allein die Neuangekommenen, die Flüchtlinge und Zuwanderer verantwortlich gemacht.
Das einfachste Argument ist natürlich jetzt zu sagen, daran sind die schuld, die jetzt hier neu dazugekommen sind. Das ist halt ganz billig, weil die sich überhaupt nicht wehren können dagegen.
In seinen Gesprächen macht Fabian Retschke deutlich, dass bei Zuwanderungsbewegungen Konflikte zwangsläufig auftauchen. Sie zu verdrängen oder kleinzureden hilft nicht weiter. Doch wer auf die Migrationsgeschichte gerade in Deutschland schaut, kann auch viele Erfolge erkennen. Das reicht von der Industrie bis zur Esskultur mit Döner oder Pizza. Dabei ist immer klar, auch die Alteingesessenen haben dadurch eine Migrationsgeschichte, obwohl sie an Ort und Stelle geblieben sind.
Migration ist ja nicht nur, wenn ich von einem Land in ein anderes Land ziehe sozusagen, sondern es ist auch eine Art Migration, wenn ich in meinem Land bleibe, aber sich alles um mich herum verändert. Wir erleben, auch wenn wir uns gar nicht aus unserem Land herausbewegen, eine Art Migration, weil sich dieses Wir auch ständig verändert.
Große Veränderungen hat Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten zuhauf erlebt, gerade was die Zuwanderung betrifft. Der Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund hat sich zwischen 2005 und 2025 verdoppelt, von rund 7 Millionen auf 14 Millionen Menschen. Doch gerade mit dem Blick auf die deutsche Nachkriegsgeschichte ist Pater Retschke zuversichtlich, dass die damit verbundenen Probleme zu meistern sind.
Wir sollten nicht die Fähigkeit unterschätzen, Integration zu leisten. Die Bedingungen in diesem Land sind heute besser als damals und auch die Zahlenverhältnisse sind ganz andere als damals. Wenn ich da in meiner Gesprächsreihe unterwegs bin, ist das meine zentrale Botschaft. Wenn wir uns das Ganze langfristig anschauen, dann ergibt sich eine sehr positive oder zumindest nüchterne Haltung zu dem Ganzen.
Doch wie nach dem Zweiten Weltkrieg gilt auch heute, die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen braucht einen langen Atem, möglichst wenig Aufgeregtheit und viele Vermittler zwischen Neuankömmlingen und Alteingesessenen. So jemanden wie Pater Fabian Retschke. Alois Bierl für das MKR, das Kirchenradio.
Sie hören das MKR, das Kirchenradio. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, dieses Wochenende ist Sonnenwende. Unglaublich, wie die Zeit fliegt, oder? Um diesen Termin rum, also um den 21. Juni, brennen dann wieder viele Feuer, die sogenannten Johannifeuer. Aber warum heißen die eigentlich so? Kreisheimatpflegerin Sandra Angermeier aus Erding weiß warum.
Die Kirche wollte natürlich heidnisches Brauchtum verdrängen und durch katholische Feiertage belegen. Und der heilige Johannes, dessen Geburtstag am 24. Juni gefeiert wird, der ist der Schutzpatron gegen alles Böse. Und so hat man das miteinander verbunden.
Tja, und auch wenn sowas die Kirche gar nicht gern gesehen hat, weil es ja ein bisschen was mit Aberglaube zu tun hat, Traditionen rund um Sonnenwend und Johannifeuer gibt's auch. Zum Beispiel das Drüberspringen.
Entweder als verliebtes Paar, wenn sie sich schon gefunden haben, Hand in Hand über das Feuer springen, das praktisch das Bündnis der beiden festigt. Oder wenn das jetzt ein Bursch oder ein Mädel allein tut, dass man erstmal einen Partner findet. Aber letztlich geht es natürlich auch um Bindung und später natürlich auch eine Familie zu gründen.
Also, wer noch auf Partnersuche ist, lieber auf Turnschuhe als auf Schlappen setzen, falls sie sich am Wochenende zu einem Feuer aufmachen. Und in diesem Sinne ein schönes Drüberspringen und ja, ein schönes Johannifeuer am Wochenende Ihnen. Ja, Franz von Assisi zählt zu den größten Stars unter den Heiligen. Heuer jährt sich sein Tod zum 800. Mal. Grund genug für das Domquartier in Salzburg, ihm eine Ausstellung zu widmen. Der Titel Lebenskunst. 800 Jahre Franz von Assisi. Ungewöhnlich daran ist, es gibt sozusagen auch lebende Ausstellungsstücke, denn aus verschiedenen Orten, die auf Franz von Assisi zurückgehen, sind immer Ansprechpartner anwesend. Live und in Farbe stehen die Ordensfrauen und Männer Rede und Antwort über die Schau und über sich selbst.
Vor einem der Lieblingsstücke von Schwester Ina Franziska Rademacher gruselte es so manchen Ausstellungsbesucher. Es ist ein Fingerknochen, eingefasst von einer kostbaren Goldschmiedearbeit. Die Ordensfrau freut es, wenn sie gerade über diese Reliquie ins Gespräch kommt.
Also ein Ausstellungsstück, wo wir immer wieder ins Gespräch kommen, ist der Finger der heiligen Elisabeth beispielsweise. Und zwar geht es gar nicht so darum, ist der jetzt echt oder nicht, sondern eigentlich so dieses, was hat dieser Finger schon Gutes getan oder worauf weist er uns auch heute noch hin?
Denn die heilige Elisabeth legte ihren Finger in die Wunden der damaligen wie der heutigen Zeit. Sie verurteilte Armut und Ungerechtigkeit, mahnte mit ihrer Nächstenliebe, sich für Schwache und Benachteiligte einzusetzen. Ganz im Geiste Franz von Assisis, den sie bewunderte. Schwester Ina erklärt aber nicht nur diese Reliquie, sondern auch, warum prächtige Kunstwerke in der Ausstellung ihren Platz haben.
Das sind ja auch Kostbarkeiten und einige sagen, hä, steht das nicht im Widerspruch zum Armutsideal? Hätte der Franziskus das wirklich so gewollt, solche Ausstellungsstücke? Und ja, dann auch nochmal zu sagen, hey, es geht immer wieder darum, auch Schönheit darzustellen, aber eben bei dem Armutsideal auch immer wieder die Hände frei zu haben, an nichts festzuhalten, viel zu empfangen, aber auch wieder zu schenken und zu geben und darüber so ins Gespräch zu kommen, eben über diese Lebenskunst des heiligen Franziskus.
Wertvolle Kunstwerke waren für den Heiligen immer für das Lob Gottes bestimmt und kein persönlicher Luxus oder gar persönlicher Besitz. Genauso gehörte zu seiner Lebenskunst auch die Liebe zur Schöpfung und zur Natur. Viele Franziskaner und Franziskanerinnen haben sich davon immer wieder inspirieren lassen. Es gibt renommierte Naturforscher unter ihnen. Das erklärt auch, warum in der Ausstellung präparierte Kolibris zu sehen sind. Ein Missionar aus dem Orden hat sie in Südamerika gesammelt und beschrieben. Die Kolibris stehen auch für die Idee der Ausstellung, die Reinhard Kratz vom Salzburger Domquartier mitgestaltet hat.
Ja, wichtig war eben zu zeigen, was haben die franziskanischen Orden aus dem Erbe des Franziskus gemacht im Laufe der Zeit. Es haben sich bedeutende Künstler entwickelt oder Musiker oder eben auch Naturforscher. Entsprechend eben dieser Hinwendung zur Natur, zur Schöpfung.
Diese Liebe zur Schöpfung ist genauso aktuell wie der freiwillige Verzicht, den Franz von Assisi vorgelebt hat. Manche Besucher stehen dann aber verblüfft vor einer Spezialpfanne, die zur Zubereitung von Schnecken diente.
Ja, wenn die Leute die Schneckenpfanne sehen, denken sie natürlich an eine Deluxe-Vorspeise, natürlich, die auch sehr teuer ist heute. Früher war das die Speise der Armen und die Kapuziner hatten dann Schneckenbeete, wo sie die Küchenabfälle, Salat und Gemüse, das man gerüstet hat, den Schnecken gefüttert haben mit dem. Also es war die Speise der Armen.
Willi Anderau erklärt das den Besuchern oft und gerne. Auch der Kapuzinerpater aus der Schweiz gehört zu den Ansprechpartnern in der Ausstellung und trägt ein Schild mit der Aufschrift »Noch Fragen« auf seinem Gewand. Vor über 60 Jahren ist er in den franziskanischen Orden eingetreten und immer noch von der Lebenskunst des heiligen Franz begeistert. Und er wünscht sich, dass sich möglichst viele Ausstellungsbesucher von ihr inspirieren lassen.
Dass viele Menschen mitnehmen können, es geht auch anders, so als was heute so allgemeiner Trend ist und was heute verkündet wird. Man könnte auch anders leben und diese Ausstellung zeigt auch viele Beispiele, wie anders Leben gelingen kann. Viele Objekte deuten auf Menschen hin, die das gelebt haben und Freude an einem gelungenen Leben gehabt haben.
Dazu gehört, materielle Dinge nicht zu vergöttern, Nächstenliebe zu üben und eine Beziehung zu Gott zu suchen. Frei zu sein für die wesentlichen Dinge des Lebens. Darauf lenkt diese ebenso unterhaltsame wie lehrreiche Ausstellung immer wieder den Blick. Aus Salzburg alles Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Die Ausstellung Lebenskunst 800 Jahre Franz von Assisi im Domquartier in Salzburg ist täglich außer dienstags geöffnet und dauert noch bis zum 2. November. Eine ausführliche Reportage dazu gibt's übrigens auch auf innehalten.de. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.